Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute treffe ich die Autorin Sabine Gruber und wir reden über ihr neues Buch Die Dauer der Liebe. Dabei fragen wir uns, wie denn die Liebe den Tod eines Partners überdauern kann, was es mit einem macht, wenn man nur noch in der Vergangenheit lebt und ob der Spruch, die Zeit heilt alle Wunden, denn stimmen kann. Aber auch über so unromantische Dinge wie, wem gehört denn alles, wenn man jemanden ohne Trauschein und ohne Testament zurücklässt? Ich freue mich sehr, wenn Sie unserem Gespräch folgen. Ja, liebe Sabine, das Cover deines neuen Buches ist wunderschön. Ein wirklicher Hingucker. Es liegt ja schon seit ein paar Wochen jetzt in den Buchhandlungen. Es ist sehr poetisch, es ist geheimnisvoll. Ich beschreibe es kurz. Es ist ein blauer Untergrund und darauf ist eine knallrote Skulptur. Ist es ein Tuch? Ist es eine Blume? Ist es Blut? Was ist es für dich? Ist es irgendwas und ich erkenne es nicht? Ist es einfach nur schön oder ist es was?
Ich habe dieses Mal einen Fotografen besucht, Markus Rössle, der in Wien lebt und sehr schöne Arbeiten macht, und habe ihm gesagt, er soll mal den Computer aufmachen und wir gehen mal seine Fotos durch und suchen ein paar aus.
Okay.
Und das war auch darunter. Das war ursprünglich ein Schwarz-Weiß-Foto. Das ist ein Leintuch, ein zerknülltes Leintuch. Und die Einfärbung hat dann der Grafiker in Hamburg, also das Büro Rotfoss Gabler, glaube ich, heißen sie, vorgenommen. Da hatte ich dann keinen Einfluss mehr. Aber ich wollte auch in Erinnerung, dass ich immer wieder unglücklich war mit den Covervorschlägen, wollte ich diesmal schon vorbauen und selbst mir was aussuchen. Und ich habe auch zwei Fotos von mir zur Verfügung gestellt. Ich fotografiere ja sehr viel. Das waren auch Landschaftsbilder aus dem Latium. Ich hatte auch sehr schöne Architekturfotos, aber das wäre dann zu stark in eine Richtung gegangen, die das Buch ja nur zum Teil einschlägt. Ja, also ja. Diese Architektur spielt ja nur am Rande eine Rolle. Und das Tuch hat mir deswegen gut gefallen, das habe ich sofort ausgesucht, weil ich finde, das kann das Bett sein, ein zerknülltes Leintuch. Also das kann die Leidenschaft sein, das kann auch das Totentuch sein. Und ich habe darin auch ein zerplatztes Gefäß gesehen. Und das hat irgendwie perfekt.
Das ist ein perfektes Cover, finde ich auch. Kann man nicht oft über Covers sagen, dass sie perfekt sind, aber dieses ist es. Der Titel des Buches ist Die Dauer der Liebe. Und wenn man weiß, dass es in deinem Roman ja um das jähe Ende einer Beziehung geht, dann ist dieser Titel ja mehr als doppeldeutig. War das von Anfang an für dich der Titel oder kam der dann im Schreiben?
Ich hatte einen Arbeitstitel, der hieß das Alphabet der Leerzeichen mit 2 E. Und dann hatte ich einen Titel, die gezählten Tage. Und dann hatte ich einen Titel, nach dem Ende. Und das fand ich großartig. Und dann habe ich gegoogelt und es gibt eine Erzählung von Markus Orth. Und also damit war der Titel dann sozusagen verloren. Und dann habe ich zu Hause rumgespielt, die Dauer der Trauer, die Trauer, dachte ich mir, das alles zu sprechen, das geht alles nicht. Und irgendwann war ich bei der Dauer der Liebe und dachte mir, erstens ist es eine wunderschöne Alliteration und ich komme ja von der Lyrik, die Dauer der Liebe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, die Liebe hört ja mit dem Tod nicht auf, also die geht ja darüber hinaus und wie lange sie geht und wie sehr sie das Leben von Menschen bestimmt, die einen Partner oder eine Partnerin verloren haben. Das bleibt dann offen.
Ja, du hast es schon angedeutet, es geht in deinem Buch um einen großen Verlust, aber es geht mindestens genauso viel um eine ganz große Liebe. Vielleicht magst du uns deine Protagonistin, die Renata, ganz kurz vorstellen, kurz umreißen. Wer ist denn Renata?
Also Renata Spaziani ist eine Südtirolerin, die väterlicherseits Italienerin ist und mütterlicherseits deutschsprachig ist, die als Übersetzerin arbeitet, also auch im übertragenen Sinne übersetzt. Und ihr Lebensgefährte Konrad Grassmann ist ein Tiroler, der Architektur studiert hat, auch kurz in Venedig war, wie so viele Architekten, die in Tirol studiert haben. Und als Steckenpferd hatte er sozusagen die Architektur der 30er Jahre in Italien. Also diese Architektur, die nicht so genau zu unterscheiden ist, ist sie modern, ist sie faschistisch?
Da werden wir dann nachher extra drüber reden, glaube ich.
Und die beiden sind 25 Jahre lang ein Paar, kinderlos, unverheiratet, leben in Wien. Mehr ist eigentlich nicht dazu zu sagen.
Und dann passiert am Anfang des Buches, kann man jetzt gleich erzählen, weil es ist quasi auf den ersten drei Seiten, es klopft ein ungebetener Gast an Renatas Tür und erzählt ihr relativ unverblümt, dass ihr Lebensgefährte tot aufgefunden worden ist. Also er hatte einen Herzinfarkt. Du hast schon gesagt, die beiden haben sich sehr gut miteinander zusammengefunden. Sie sind 25 Jahre zusammen. Das ist ja nicht nichts. Das ist ein Viertelleben. Und dann verschwindet er plötzlich. Von heute auf morgen ist er weg. Was passiert dann mit Renata?
Ja, also ich habe mir da halt überlegt, wie könnte ich dieses traumatische Ereignis in Literatur verwandeln. Ich selbst habe ja 99 einen sehr, sehr guten Freund verloren, Gabriel Grüner. Also das war ein Journalist beim Stern. Das war für mich traumatisch, der Tod von diesem Freund. Da habe ich schon sehr viele Notizen gemacht, die ich nie benutzt habe. Und dann ist mir das 2016 mit Karl-Heinz Ströhle widerfahren. Und dann ist noch mein Vater hinterher gestorben, zu dem ich ein sehr enges Verhältnis hatte. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich muss es schaffen, einmal das Thema Trauer in Literatur zu fassen. Und also du fragst, was die Figur macht. Ich habe natürlich all diese Situationen rekapituliert und auch herumgesehen, was andere in meinem Umfeld, wie andere mit so einem Todesfall umgegangen sind, und habe mir dann überlegt, wie diese Figur mit diesem plötzlichen Tod umgehen könnte. Ich habe bei vielen Menschen festgestellt, auch bei mir zum Teil, dass da eine extreme Erstarrung einsetzt, dass man nicht fähig ist zu handeln, dass man mit sich geschehen lässt. Das ist natürlich schwierig in Literatur umzusetzen, weil das langweilig wirkt. Mhm. Also habe ich versucht zu überlegen, wie man das bauen kann, und bin auf die Idee gekommen, dass ich das so als Zeitsplitter, als einzelne Tage oder Bruchteile von Tagen schildere, nicht chronologisch geordnet.
Was ja, ich habe dann viel drüber nachgedacht, es ist ja vielleicht auch die Art des Todes, die das Ganze so unfassbar macht. Also Renata konnte sich nicht darauf einstellen, es ist jetzt nicht so, dass der krank war und jemand hat 3 Jahre lang eine schwere Krebserkrankung und stirbt dann letztendlich, was natürlich genauso traurig ist, aber vielleicht nicht so traumatisch, weil man sich daran gewöhnt. Ich habe auch vor 1,5 Jahren einen engen Freund auch genau durch einen Herzinfarkt verloren, und was ich immer so gespürt habe, ist auch diese Wut, wie kannst du dich einfach aus dem Staub machen? Ist das für Renata auch ein Thema, so dieses, warum bist du einfach weg jetzt? Das kann man doch nicht fassen.
Ja, das stimmt natürlich. Also Wut, glaube ich, weniger.
Das ist vielleicht das falsche Wort, aber dieses Unverständnis. Wie kannst du
dem Schicksal
nur
gegenüber ist es schon auch Wut, ja, weil man denkt, warum trifft es diese Frau oder warum trifft es nicht jemand anderen, der es vielleicht verdient hätte? Wobei, das hat eigentlich niemand verdient.
Noch einmal die Frage anders gestellt. Wenn jemand an einem Herzinfarkt ganz plötzlich stirbt, der eigentlich vorher mehr oder weniger gesund war, zumindest weiß man nicht, dass er krank war, auch dieses Gefühl, hättest du nicht was tun müssen, hättest du nicht was tun können, das war bei mir eher so bisher damals der Gedanke. So, warum hast du dich nicht besser gekümmert? Jetzt sind wir alle übrig geblieben. So, das war eher so ein bisschen die Wut bei mir.
Sozusagen der Vorwurf der, genau, der Person gegenüber, ja, oder der, genau, Figur gegenüber. Genau. Naja, das kann man ja auch zwischen den Zeilen lesen. Das war ein schwerer Raucher, dieser Konrad. Und das ist sicherlich nicht der Gesundheit förderlich, sage ich jetzt mal. Aber was du gerade vorhin angesprochen hast, es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob man sich verabschieden kann, weil jemand krank ist und auch die Dinge ordnen kann. Ich habe ja mehrfach erlebt, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass dann Paare schnell geheiratet haben, um die Testamentssituation zu regeln oder die Hinterlassenschaft zu regeln. Das kommt natürlich in so einem Fall nicht mehr zustande, eine Hochzeit, weil es einfach zu spät ist.
Ja, genau. Also das haut uns quasi, das katapultiert uns sofort in das nächste Thema des Buches. Es ist schnell klar in dem Buch, dass Konrads Tod jetzt nicht die einzige Zumutung ist, die Renata jetzt erfährt, sondern es ist Konrads Familie aus Tirol in dem Fall, eine Mutter, die ihren Sohn verloren hat und trauert, also Geschwister, die den Bruder verloren haben, die natürlich auch trauern. Trauern sie gemeinsam? Was passiert da?
Ja, der Roman ist ja aus der Perspektive von Renata geschrieben und insofern ist er wahrscheinlich nicht erzählerisch gerecht, weil es ist ihr Blickwinkel auf diese Situation und nicht wie bei manchen anderen Romanen, die ich geschrieben habe, wo ich also verschiedene Perspektiven eingebaut habe. Das wollte ich hier absichtlich nicht. Es hat also nur Renata den Blick auf diese Familie und da geht es jetzt zum Beispiel gar nicht um große ökonomische Fragen. Diese weibliche Figur ist eine eigenständige Person, die ihr Leben lebt, die Übersetzerin ist, die ihr Geld verdient. Und Konrad hat sein Geld verdient. Da geht es um andere Übergriffe. Um Übergriffe, dass also die Mutter mit der Tochter bestimmt, was er trägt bei der Verbrennung, wie man die Leiche sozusagen ausstattet.
Nein, wo man ihn beerdigt.
Ist ja wo man ihn Thema. Beerdigt. Da gibt es Übergriffe, dass der jüngere Bruder sich die CDs aus dem Auto alle nimmt, ohne zu fragen, die ja auch im Besitz von Renata sind natürlicherweise. Das sind auch ihre Sachen dabei. Also das sind so Übergriffe, wo es jetzt gar nicht um große Beträge oder sowas geht, sondern es ist so eine Respektlosigkeit. Es ist so eine, eine Aberkennung, eine posthume Aberkennung einer Beziehung, die einfach nicht mehr existiert in dem Moment, wo der Mann nicht mehr existiert. Das ist der eigentliche Skandal.
Wenn jemand stirbt, hinterlässt dieser jemand was. Das geht auch immer um Besitz. Und wenn es um Besitz geht, dann gibt es oft Streit. Das kennen sozusagen viele Geschwister, die sich dann zerkriegen, wenn die Eltern sterben, obwohl sie sich vorher gut verstanden haben. Es geht ja nicht, du hast das schon angedeutet, Konrad war ja nicht reich. Es geht jetzt nicht darum, Wohnungen oder Häuser aufzuteilen. Es geht um Dinge wie so private Dinge, wie zum Beispiel das Bett im Wochenendhaus, ein uraltes Auto und vor allem seine Kunst. Was passiert mit seiner Kunst? Über seine Kunst müssen wir noch reden, aber was, Renata kriegt die Kunst nicht.
Ja, also da gibt es also einerseits diese Fotografien, das sind Fotos, also ja, Kunst. Er hat auch in dieser Galerie Klick, wo auch Bruno Daldossi ausgestellt hat, der Kriegsreporter, da hat er schon Ausstellungen gehabt, aber das ist jetzt kein großer, famoser Künstler. Worum es geht, ist, dass er sich schon überlegt hat, wer den Nachlass betreuen soll. Da gibt es diese Claudia Amendola, eine junge Kunsthistorikerin, die auch kurz auftaucht, die er in seinem Testament sozusagen erwähnt. Aber das Testament ist ja nicht gültig. Es ist ausgedruckt und unterschrieben und damit nicht rechtsgültig. Und die Familie setzt sich darüber hinweg. Also
das heißt, die beiden, Renata und Konrad, haben schon irgendwann mal dran gedacht, dass man sowas machen könnte, weil sie ja nicht verheiratet sind. Das heißt, sie haben ein Testament geschrieben, aber sie haben es falsch gemacht. Vielleicht kannst du das mal für alle aufmerksamen Hörer und Hörerinnen wiederholen.
Also die beiden haben sozusagen schon aufgeschrieben, was mit ihren Dingen passieren soll. Aber sie sind wahrscheinlich auch davon ausgegangen, dass die Familie diese Dinge so regelt, wie sie selbst es sich vorstellen oder vorgestellt haben. Und das ist ja das eigentlich Überraschende in diesem Roman, dass das eben nicht passiert und dass dann der jüngere Bruder sich sozusagen zum Kurator macht und diese Fotografien auch missversteht und falsch einordnet. Ja.
Konrad Grassmann war eigentlich Architekt, hat sich aber in den letzten Jahren mit Fotokunst beschäftigt. Mit was genau, was müssen wir uns denn da vorstellen? Was ist die Fotokunst in deinem Buch? Was hat er getan?
Also als Architekt hat er Architekturfotografie gemacht. Also er hat in der Pontinischen Ebene, da gibt es 5 Retortenstädte, die Faschismus erbaut worden sind, die an der Schnittstelle zwischen Moderne und Faschismus entstanden sind. Da hat er Fotos gemacht und sich mit dieser Architektur auseinandergesetzt, historisch auch
also
auseinandergesetzt.
Er ist fasziniert von dieser Architektur.
Genau,
auch,
und, hat, ja. und hat diese Fotos, ganz zu Beginn wird auch eines geschildert, da hat er eine Zeichnung über ein Bild von Genua gemacht mit fiktiven Straßen und so weiter. Und so wie Wille Beck in Karte und Gebiet einen Künstler erfunden hat, habe ich mir gedacht, das ist eine wunderbare Gelegenheit, einmal einen Künstler zu erfinden oder jemand, der eben Fotos macht und sie dann zerzeichnet. Also der quasi in bestimmten, also der zum Beispiel den Rathausturm in Sabaudia, ein klassischer faschistischer Bau, dann überzeichnet, indem er ihm ein anderes Gebäude drüber stülpt und damit hinweist, was in der Zeit dort auch noch geschehen ist. Also es sind im Grunde Revisionen von Architektur, historische Überblendungen, Überzeichnungen.
Also die beiden sind ja eigentlich ein, wie soll ich sagen, also du bist natürlich viel zu sehr Schriftstellerin, dass du dir nicht sofort von Anfang an überlegst, was hat der für einen Beruf, wo kommt sie her, was haben die für Beziehungen. Das war von Anfang an für dich klar. Die Berufe der beiden sind nicht zufällig gewählt, sondern die sind wichtig für die Zeichnung der Figuren. Sehe ich das richtig?
Ja, sie ist auch Übersetzerin im Sinne von, dass sie ihm sozusagen Material zuspielt, zu dem er keinen Zugang hätte letztendlich, weil er ja nicht die Sprache spricht oder nur rudimentär. Und da kommt dann noch italienische Literatur ins Spiel, die gar nicht ins Deutsche übersetzt ist, wie diese wunderschöne Erzählung von Flaminia Petrucci, das ist die Ehefrau von Enzo Siciliano gewesen, die Tochter eines faschistischen Architekten, eines großen Architekten. Und die erzählt in diesem Text, den ich hier auch zum Teil einarbeite, ihre eigene persönliche Geschichte. Die hatte eine jüdische Mutter, die sie nicht als jüdische deutsche Mutter kennengelernt hat als Kind, sondern es wurde ihr vorgemacht, es sei eine Französin. Und erst nach dem Krieg hat man dem Kind dann erzählt, dass die Mutter aus Berlin kommt und jüdisch ist, weil es natürlich in Italien auch die Rassengesetze gab und nicht so streng wie im Deutschen Reich, aber es war auch gefährlich für Flaminia Petrucci und ihre Familie. Und da spielen dann eben noch solche Geschichten eine Rolle, Geschichten aus der italienischen Architektur, Geschichten, die ich spannend finde, weil sie noch etwas anderes erzählen und weil sie auch zeigen, und das war mir ein großes Anliegen, dass diese Figur Renata, die zu Beginn keine Sprache hat oder sehr erstarrt und vergangenheitsorientiert ist, so allmählich wieder in dieses Erzählen hineinfindet. Und sie erzählt diesem Bruno Daldossi, das ist ihr bester Freund, eine Figur aus meinem letzten Roman, erzählt sie dann auch einiges über diese Fotozeichnungen.
Also beim Lesen, um das Feedback der Leserin zu geben, war dieser Ausflug in diese ganze italienische Architekturgeschichte und auch diese literarischen Sachen geradezu eine Erholung. Also das war wie so ein Atemschöpfen, ein anderer Inhalt als diese unermessliche Trauer, der du dich ja da gewiss ausgesetzt fühlst, wenn du dich mit Renata identifizierst. War das beim Schreiben auch ein bisschen so für dich, dass du dann immer wieder so Facts gebraucht hast, wo du, ja, wo Renata dann auch wieder eine Sprache findet, natürlich.
Ja, das war von vornherein ein Konzept, dass ich diese schwere Trauer oder dieses Schockartige, das zu Beginn da ist, dass ich das auf jeden Fall auflösen möchte. Und das wird aufgelöst, also einerseits durch diese Erzählungen Und andererseits natürlich auch durch die Suche nach einem Partner. Also es gibt dann Freundinnen oder eine spezielle Freundin, die ihr ständig rät, sie soll sich einen neuen Partner suchen, soll endlich aufhören zu trauern. Und da kommt dann noch Tinder ins Spiel oder da kommen noch Dating-Apps ins Spiel. Und das gibt dem Ganzen dann auch noch einen Drive, der notwendig ist, weil man es sonst nicht aushält.
Ich finde das sehr schön, wenn man ein Buch über einen Verlust und Trauer und über eine große Liebe liest und dann dazwischen doch mal lachen kann, weil wie Renata die Tinder-Männer beschreibt, da kann man einfach nur lachen drüber.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, wir haben schon erwähnt, das Buch ist ein Plädoyer für all jene Menschen, die ohne Trauschein zusammenleben, aus welchen Gründen auch immer. Man muss bitte seine Sachen regeln. Wir wiederholen es jetzt nicht nochmal. Man kann nicht einfach so tun, vor allem ab einem bestimmten Alter, als könnte einem nichts passieren. Ich nehme an, du hast das auch recherchiert. Es ist dann wirklich so, dass wenn man nichts hat, kein Testament, keine Ehebescheinigung, dass man keinerlei Rechte hat. Das ist definitiv so. Das hast du, das weißt du.
Das habe ich selbst erlebt, das sage ich auch offen. Es ist so, dass mir der Notar gesagt hat,
Vergessen Sie es,
Sie sind eine fremde Person. Sie haben wirklich null Rechte. Und das ist erstaunlich, weil wir haben zusammengelebt zum Beispiel. Und das ist dann einfach so.
Als Leserin hat man ja immer das Gefühl, man weiß es besser. Und ich habe mir dann gesagt, wieso nimmt sie sich keinen Anwalt? Sie muss doch irgendwas das tun, es hat keine Chance, oder?
Nein, das war auch nicht nötig. Ich meine, wie gesagt, auch bei Renata ist es so, dass es keine, es gibt nicht diese ökonomischen Gründe.
Ja.
Das sind selbstständige Figuren. Also Renata, und es wird auch weiter hinten, dann werden ein paar Fälle geschildert. Ich habe noch recherchiert, dass es ist sehr häufig im homosexuellen Bereich gibt es solche Übergriffe, dass also ein Partner stirbt und dann die Familie das Schloss auswechselt und der andere Partner nicht mal mehr rein kann, um seine Sachen zu holen. Und dann kriege ich oft die Rückmeldung, ja, warum haben diese Freunde von dir in Rom nicht geheiratet? Man kann ja jetzt eine Partnerschaft eingehen. Aber es sind eben oft auch Beziehungen, die schon lange dauern. Und im Falle gerade meiner homosexuellen Freunde war das so, dass die das gar nicht groß wollten, dass die Familie sich da aufregt, dass sie ein homosexuelles Leben führen. Das sind zum Teil katholische Hintergründe. Das wird dann unausgesprochen akzeptiert, aber es wird eben nicht dezidiert geheiratet. Und das ist äußerst gefährlich.
In deinem Buch geht es dann natürlich auch zwangsläufig viel um Familie. Und ich habe so ein bisschen rausgelesen, jeder liest ja immer das raus, was einen selber beschäftigt. Das ist diese Geschichte Herkunftsfamilie versus Familie, die man sich aussucht. Also wir sind alle irgendwann mal weg von unserer Herkunftsfamilie gegangen und manche sind der näher geblieben und andere haben sich einfach eine neue Familie gesucht, so wie ich zum Beispiel, wie ich weggezogen bin vom Land. Renata hat das so ein bisschen gemacht. Ihre Familie kommt eigentlich wenig vor im Buch und der Konrad konnte sich nicht so wirklich gegen seine Herkunftsfamilie entscheiden, obwohl die ja auch, wie er gelebt hat, jetzt nicht die coolsten waren, sage ich jetzt einmal. Wirft ihm Renata das so ein bisschen vor im Buch? Ist das so ein bisschen ein Thema?
Ich glaube, man ist immer, auch wenn man sich gegen die Familie stellt, immer Teil dieser Familie, auch.
Wenn man nicht hinfährt.
Ja, man bleibt es sein Leben lang. Man hat Eltern, man hat Geschwister, die kann man ja nicht leugnen. Also worum es mir auch ging, ist diese Kontinuität darzustellen, also diese Familie, die ich schildere. Die Mutter ist ja auch antisemitisch. Es gibt so eine Stelle, wo das klar wird. Man versteht, aus welcher Zeit die kommt, aus welcher Ideologie sie kommt und wie sich gewisse Ideologien weiterhalten. selbst dann noch in der nächsten Generation beim jungen Bruder, der sich so politisch korrekt gibt, der sich über die Beschäftigung Konrads mit den Faschostädten sozusagen mokiert, dass der aber gleichzeitig auch Verhaltensweisen an den Tag legt, die eigentlich noch von seiner Mutter bestimmt sind. Und das ist ja das, was Ingeborg Bachmann sagt, der Faschismus fängt nicht mit den Bomben an, sondern zwischen den Menschen. Und sie sagt dann dezidiert zwischen Mann und Frau. Und man könnte auch sagen, es gibt auch faschistische Verhaltensweisen in bestimmten Familien.
Ja.
Also wenn dann die Blutsbande alles dominieren und Liebe oder soziale Zusammengehörigkeit überhaupt keine Nichts Rolle spielt.
Ja. Das ist ja für Renata sehr wichtig. Also ihre Familie ist im Buch ja relativ im Hintergrund. Es gibt eben die kleine Nichte, zu der sie ein sehr enges Verhältnis hat, und die Schwester. Ansonsten wird das Ganze ein bisschen überdeckt von der Bösartigkeit der Schwiegerfamilie. Renatas Bezugspersonen sind ihre Freunde. Wer sind denn da die Wichtigen? Weil natürlich die aufmerksamen Leserinnen deiner Bücher erkennen Figuren, die es immer wieder gibt im Kosmos der Sabine Gruber. Und das finde ich total interessant.
Ich habe vom ersten Buch an meine Figuren weiterleben lassen. Nicht alle, aber viele. Und es kommt sogar kurz Ordner vor, der Journalist. Marianne aus dem Roman Die Zumutung ist eine Freundin von Renata Speziani. Die wird ja auch als nierenkrank geschildert. Dann Bruno Daldossi ist ihr engster Freund. Das ist eigentlich der, der sie durch die Trauerzeit führt und der es auch immer wieder versteht, ihr klarzumachen, dass sie einen Strich setzen muss, dass sie sich da rausnehmen muss aus dieser Konstellation. Ich finde, eine großartige Figur ist. Also wenn ich Figuren erschaffe, habe ich große Mühe, sie loszulassen.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Deswegen nehme ich sie dann zum Teil in den nächsten Roman wieder mit.
Genau.
Und wahrscheinlich wird auch diese Renata wieder eine Rolle spielen.
Also ich habe mir das so notiert, ist so, dass du die so ins Herz schließt, dass dann ein Buch nicht reicht.
Es ist mühsam genug, Figuren zu erfinden.
Ja.
Und wenn sie einem mal ans Herz wachsen, dann finde ich es schön, sie wieder zu verwenden. Aber es ist natürlich auch ein Konzept. Ich sage immer, ich schreibe an einem einzigen großen Buch. Das hängt alles zusammen.
Ja. Lass uns noch ein bisschen über die Sprache reden und wie das Buch aufgebaut ist. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Es ist eben nicht linear erzählt. Es ist ein bisschen, finde ich, komponiert wie ein Musikstück. Also es gibt einen Ausgangspunkt. Das ist sozusagen ein harter Schnitt. Das ist da, wo Renata erfährt, dass Konrad nicht mehr ist. Und dann wird aber nicht linear dahingeschrieben, was weiter passiert, sondern es wird immer wieder unterbrochen mit Erinnerungen über das Kennenlernen, Zusammenleben, Beruf, Erlebnisse. Also quasi immer von Anfang an immer ein Stück vor, aber auch immer wieder ein Stück zurück. War dir diese Struktur von Anfang an klar oder hast du es erst anders versucht und ist es dann die Form geworden?
Ja, ich habe zuerst, also ganz zu Beginn stand die Idee, deswegen auch der Titel Gezählte Tage, dass ich die Tage durchnummeriere und dieses Wirrwarr im Kopf dieser Renata, diese Splitter, diese Erinnerungssplitter, dieses Nicht-Chronologische, die Dekonzentration, das sind ja alles Phänomene der Trauer, dass ich die so ordne, dass der Leser oder die Leserin dann an den Zahlen sieht, wo sie sich gerade befindet im Kopf. Und das hat nicht schlecht funktioniert, wurde dann aber fast so ein bisschen ein mathematisches Spiel für mich, weil ich dann immer überlegen musste, ist jetzt der 735. Tag, ist da jetzt Winter oder ist das jetzt schon wieder der Frühling? Und also ich musste das alles genau aufzeichnen. Und dann hat Hielscher, mein Lektor, der jetzt leider in Pension geht, gemeint, ich soll es doch mal ohne Zahlen versuchen, ob das trotzdem funktioniert. Und das hat zu 40% sofort funktioniert. Ein Teil musste ich umstellen. Mehr als 40%, 70% würde ich sagen. Und dann habe ich eben einzelne Passagen umgestellt und einige habe ich sowieso gestrichen, weil ich zu Beginn noch viel mehr so Detailbeschreibungen hatte, was die Trauer betraf. Und das ist nicht zumutbar, so viele Seiten der Selbstquälerei oder der Bezeichnung, Beschreibungen der Trauer. Wobei das natürlich, es gibt unglaublich schöne Bilder, die ich einfach löschen musste, weil es zu viel wurde.
Also beim Lesen ist es am Anfang, die ersten 10, 20 Seiten hat es mich irritiert, weil ich sozusagen nicht verorten konnte. Und dann, wenn du dich dann darauf einlässt, ist es extrem spannend und du kannst es dann nur oft an so Kleinigkeiten absehen wie, sie hat eine Jacke an und plötzlich ist es Sommer oder, also sozusagen, dann merkst du erst, dass da hin und her gesprungen wird und das stört aber im Lesefluss überhaupt nicht. Also gar
nicht. Ja, es stört deswegen nicht, weil ich ja bei den wenigen Figuren bleibe. Ich habe ja sonst sehr oft Romane gehabt wie Stillbach, wo ein größeres Figurenspektrum auftaucht und dann wäre es komplizierter geworden. Aber so bleibt es ja im Wesentlichen eben, bleibt der Roman bei Renata haften.
Du hast ja schon von deinem persönlichen Zugang erzählt und ich habe mir ein paar Besprechungen durchgelesen, die du schon hattest und du hast schon einige Interviews gegeben und dabei ist mir eines aufgefallen. Es gibt irgendwie so fast zwei Richtungen, das Buch zu lesen. Es gibt ein paar Interviews, wo ich das Gefühl habe, sie wollen jetzt einfach nur wissen, was ist der biografische Bezug? Ist das jetzt alles wirklich wahr? Haben Sie das alles genauso erlebt, Frau Gruber? Haben Sie das so aufgeschrieben? Und dann gibt es aber Besprechungen, wo ich das Gefühl habe, da steht wie so ein Elefant im Raum und es wird überhaupt nicht darüber geredet, sondern nur über die Struktur des Romans, über die Figurenzeichnung und so weiter. Was ist die richtige Fragestellung für dich? Oder wie hast du dich vorbereitet? Weil diese Fragen kommen natürlich. Also ich habe wirklich bei manchen Interviews das Gefühl gehabt, so, hey, das ist ein großartiges Stück Literatur. Es geht nicht nur um die Geschichte der Autorin. Und bei den anderen hat man das Gefühl, ja, okay, aber ausblenden kann man es auch nicht.
Also ich denke, es gibt da mehrere Phänomene. Das eine ist, dass es in der Literatur in den letzten Jahren einen sehr großen Hang zu dieser Authentizität gibt, zu diesem autobiografischen, selbstbezüglichen und dass das auch dazu führt, dass alle schon erstmal glauben, das ist wieder so ein Buch. Das macht das Ganze schwieriger. Das Zweite ist, wer meine Bücher kennt, der weiß, dass ich von meinen persönlichen Themen ausgehe, ich kann gar nicht anders. Wenn ich ein Buch über Südtiroler Geschichte schreibe, dann ist es deswegen, weil ich aus Südtirol stamme und weil mich dieses Land interessiert und die Zerwürfnisse darin. Und jeder weiß, dass ich transplantiert bin und natürlich habe ich mich mit medizinisch-ethischen Themen beschäftigt, aber ich habe nie meine Geschichte, meine Transplantation und die Nierenspende meiner Mutter thematisiert. Das habe ich auf eine ganz andere Ebene gehoben und so ist es hier auch. Natürlich habe ich meinen Partner verloren, er ist nicht der Erste, den ich verloren habe. Es gibt dieses drängende Thema, es gibt diesen Verlust und dieses Traumatische, aber ich hebe das immer auf eine fiktionale Ebene. Und wer den Roman genau liest, wird sehen, es ist ein Architekt, der ist in Innsbruck geboren. Es gibt ganz viele Punkte, die nicht mit mir übereinstimmen. Ich habe nie ein Landhäuschen besessen. Mich hat auch schon jemand gefragt, ja, und jetzt, was ist mit eurem schönen Landhäuschen?
Wo ist das denn?
Ja, es tut mir leid, das ist auch Fiktion. Also es ist natürlich, Menschen wollen wissen, was es war und was nicht, aber es ist Literatur. Ja. Und ich spiele natürlich auch mit vielen Versatzstücken. Und es beginnt schon mit der Widmung, dass manche glauben, das sei mein Partner, Wolfgang Fetz. Aber Wolfgang Fetz habe ich erst ein Jahr vor seinem Tod kennengelernt und wir hatten einen sehr intensiven Austausch. Und ich habe ihm, weil er schwer krank war, versprochen, dass ich das Buch ihm widme, was ihn wahnsinnig gefreut hat. Und das habe ich auch gemacht. Aber das nehmen auch Rezensenten als Indiz, dass das mein Partner ist und dass deswegen der Roman autobiografisch ist.
Darf ich mir noch was wünschen? Würdest du mir noch die Widmung vorlesen, die da vorne in deinem Buch drinnen steht? Ich kann ja leider nicht Italienisch, ich habe sie mir notdürftig mit dem Google Translator übersetzt und ich sage dir mal meine Übersetzung und du sagst, ob die richtig ist. Ich finde das nämlich so wahnsinnig schön. Ich denke, dass ich dich vielleicht vergessen kann, wenn ich an dich denke, meine Liebe. Ist das richtig?
Ja, also das ist ein Gedicht von Patrizia Cavalli, die ist letztes Jahr gestorben, eine großartige italienische Lyrikerin. Penso che forse a forza di pensarti potrò dimenticarti, amore mio. Also ich denke, dass ich Kraft meiner Gedanken an dich, wörtwörtlich, dich vielleicht werde vergessen können. Mein Liebster, mein Liebling, meine Liebe, wie auch immer. Also amore mio ist im Italienischen natürlich offen, ja, weil amore ist die Liebe. Aber das kann jetzt ein Mann sein, das kann eine Frau sein. Patrizia Cavalli hat in einer lesbischen Beziehung gelebt. Also in dem Fall wäre es eine Frau. Ja.
Du hast das tausendmal schön übersetzt, das Google Translator. Vielen Dank dafür. Danke für das Gespräch.
Gerne.
Und nun hören wir Sabine Gruber mit einer kurzen Stelle aus ihrem neuen Buch »Die Dauer der Liebe«, erschienen bei CH Beck.
Der verwitwete Latein-Nachhilfelehrer, der sich auf eine Zeitungsannonce gemeldet hat, der ein Pensionist aus Mailand war, als sie sich das erste Mal im Bozner Café Laurin begrüßt hatten, aufgestanden und hatte nach einem dritten freien Stuhl gesucht. Für meine Frau Rosetta, hatte er gesagt, es macht ihr doch nichts aus, dass sie uns zuhört. Renata hatte ständig zu dem leeren Stuhl geblickt, denn der Lehrer redete von seiner Frau, als sei sie noch am Leben. Er gestand, dass er zu Hause den Tisch für sie decke, dass er sich freue, jetzt mit ihr in Südtirol Urlaub zu machen. Renata lebt nicht zu zweit, wie ihr Nachhilfelehrer damals, als sie eine Schülerin gewesen war. Sie legt auch kein zusätzliches Badetuch neben die Wanne, stellt keine Kaffeetasse für Konrad auf das Nachtkästchen. Wenn aber Freunde von einer Reise erzählen und plötzlich für einen Moment über Konrad sprechen, dann aber sich wieder entschuldigen, winkt Renata nur ab. Sie kann ihren Freunden nicht sagen, dass Konrad da ist, dass er nur kurz vor die Tür gegangen ist, um eine Zigarette zu rauchen. Sie kann ihnen nicht sagen, dass er gleich neben ihr sitzen und unterm Tisch seine Hand auf ihren Oberschenkel legen wird, dass er in der Nacht im Bett über das schlechte Essen und die schreckliche Kunst an ihren Wänden lästern würde. Sie kann ihnen auch nicht sagen, dass alles ist wie immer, nur dass sie keinen Sex mehr haben. Der Schmerz siegt über jedes Verlangen, jede Lust. Renata gelingt es, sich den Toten als Lebenden, sich ihn in der Rolle des Erregten vorzustellen, aber sie selbst kann, wenn sie sich befriedigt, nicht an Konrad denken. Diese Liebe im Kopf bedarf eines realen Körpers. Sie ist niemals rückwärts gewandt, sondern richtet sich auf eine neue, mögliche Zukunft. Ob es dem Nachhilfelehrer damals auch so ergangen war? Nachdem sie sich nach der bestandenen Prüfung wieder getroffen hatten, war der Nachhilfelehrer zur Feier des Tages mit Renata essen gegangen. Das Restaurant war bis auf einen kleinen Tisch voll gewesen. Der Mann hatte geduldig gewartet, bis ein größerer frei geworden war. Rosetta habe sich so gefreut, dass Renata aufgestiegen sei, hatte der Nachhilfelehrer gesagt, und dabei zum freigebliebenen Stuhl geblickt. Meine Frau möchte dir dieses Geschenk überreichen, nicht wahr, Rosetta? Renata hatte ein Seidentuch ausgepackt. Aber nein, hatte der Nachhilfelehrer Renatas Danke abgewehrt. Du musst dich schon an meine Frau wenden. Er sah ganz verliebt zu deren Stuhl. Und für einen Moment hatte auch Renata Rosetta gesehen. Sie war eine weißhaarige, zierliche Frau mit einem Dutt, die Renata freundlich zunickte.
Ja, vielen Dank, Sabine Gruber, für diese kurze, schöne Lesestelle. Und nun hören wir ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
Hallo, mein Name ist Lina Paulitsch. Ich bin Redakteurin im Kulturressort des Falter und ich habe Ihnen heute zwei Buchempfehlungen mitgebracht. Das erste Buch, das ich Ihnen vorstellen möchte, heißt Drifter. Es ist im Rowohlt Verlag erschienen und geschrieben hat es die deutsche Autorin Ulrike Sterblich. Sterblich ist Jahrgang 1970 und war auch lange in Österreich zugegen, unter anderem als Außenreporterin Super Top Checker Bunny bei Willkommen Österreich. Sie hat vor 2 Jahren ein vielbesprochenes Debüt vorgelegt, und zwar The German Girl, wo es um eine Deutsche geht, die im New York der 60er Jahre Erfahrungen mit Amphetaminen macht. Und mir hat bei diesem Buch schon sehr gut gefallen, wie Sterblich mysteriöse Szenen in eine realistische Handlung verwebt. Und das macht sie in Drifter wieder. Und diesmal noch stärker, würde ich sagen. Drifter ist der Name des Lieblingsautors des Protagonisten Wenzel Zahn. Wenzel ist ein Durchschnittstyp, der das Herz am rechten Fleck hat, aber auch ein bisschen zu viel Zeit zum Nachdenken. Er hängt gerne in Online-Foren ab und entdeckt dort eine Parallelwelt, die sich um Drifter dreht, wo allerlei Hypothesen rund um den Autor erstellt werden, Gerüchte, Mythen. Wenzel Zahn passieren lauter seltsame Dinge. Sein bester Freund wird von einem Blitz getroffen, er trifft eine mysteriöse Frau, die Influencerin ist und angeblich Aktienkurse voraussagen kann. Die Autorin beschreibt diese Szenen ambivalent. Man ist sich also nie ganz sicher, ob nun Übernatürliches vor sich geht oder ob es sich einfach um Social-Media-Phänomene handelt. Insofern ist Drifter ein Buch der Stunde. Es spielt mit der Unheimlichkeit von technischer Innovation und mit der Magie von Technologie. Die Geschichte wird mit jedem Kapitel absurder, bleibt aber auf ihre Art realistisch. Am Ende muss der Leser selbst entscheiden, ob dem allen ein Zauber innewohnt oder ob Algorithmen und KI am Werk sind. Das zweite Buch hat mich selbst sehr berührt. Es heißt Invisible Walls, auf Deutsch Unsichtbare Mauern. Und es ist im Czernin Verlag erschienen. Die Autorin Hella Pick ist 94 Jahre alt, wurde in Österreich geboren und konnte auf einem Kindertransporter 1939 nach England flüchten. Sie studierte später Politikwissenschaft und wurde 1957 Journalistin. Invisible Walls, Untertitel A Journalist in Search of Her Life, ist ihre Autobiografie. Pick stammte aus einer jüdischen Mittelschichtfamilie. Nach der Scheidung der Eltern lebte sie bei der Mutter, die ihr nach England dann auch nachfolgen konnte. Als sie auf den Kindertransporter kam, war Pick 11 Jahre alt. Das Buch gliedert sich in drei Erzählstränge. Im ersten Teil geht es um die Flucht, um ihr Aufwachsen in einem fremden Land, um die Traumata, die auch ihre Mutter mit sich trug. Im zweiten Teil geht es um ihren Weg als Journalistin. Pick war eine der ersten Frauen in der Männerdomäne der Außenpolitik und sie gilt bis heute als Doyenne und als Vorbild. Sie studierte an der London School of Economics, erhielt einen Job bei einem Spezialmagazin für Westafrika und kam 1961 zum Guardian, wo sie jahrzehntelang als führende internationale Korrespondentin tätig war. Sie berichtete über die US-Bürgerrechtsbewegung, den Eisernen Vorhang und traf Persönlichkeiten wie John F. Kennedy und Willy Brandt, Ceausescu und viele andere. Im dritten Teil geht es dann um Selbstreflexion, um den Fakt, dass sie für den beruflichen Erfolg die Chance auf Mann und Kinder geopfert hatte und trotz aller Anerkennung stets mit inneren Unsicherheiten zu kämpfen hatte. Erst ab den späten 90ern setzte sie sich auch journalistisch mit ihrem Heimatland Österreich auseinander und machte sich auf die Suche nach ihrer Identität. Das Buch ist wunderbar geschrieben, mit viel Weisheit und auch immer Zuversicht.
Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Mein Gast war Sabine Gruber mit ihrem neuen Buch Die Dauer der Liebe, erschienen bei CH Beck. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.